Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich. Hallo zurück zur fünfteiligen Videoserie in dieser Woche live in der Gruppe von Handwerksmensch. Wir haben es in dieser Woche schon so oft angesprochen, dass wir einen kraftvollen und glanzvollen Auftritt als Betriebsinhaber und Unternehmerfrau brauchen, um dem Trubel des Alltags gewachsen zu sein. Oftmals haben Betriebsinhaber den Eindruck, in ihrem Betrieb läuft es irgendwie nicht so rund. Ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir im Interview, mit dem ich darüber sprechen werde, welche drei Anker du in deinem Mindset ja förmlich verankern musst, um erfolgreich in deiner Funktion als Betriebsinhaber zu sein. Es ist kein geringerer als Dr. Michael Hofschröer, als der Handwerksmacher und Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kloppenburg. Michael, ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Michael, was ist deine Lebensbotschaft, deine Botschaft hinter dem Handwerksmacher? Wer ist der Handwerksmacher?
Oh, wer ist der Handwerksmacher? Ja, der Handwerksmacher ist 47 Jahre alt, zweifacher Familienvater. Meine Tochter ist 5 Jahre, mein Sohn wird jetzt in wenigen Wochen 3 Jahre alt. 5 Tage habe ich gerade gesagt, 5 Jahre. Und mein Sohn 3 Jahre alt. Also insofern noch ein relativ junger Vater, aber seit über 20 Jahren aktiv im Handwerk als Funktionär unterwegs. Keine handwerkliche Ausbildung gemacht, sondern bin wie du mal irgendwann in einer Bank gestartet. Wollte dann Berufsschullehrer werden, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich zwar ein guter Unterrichter, aber vielleicht nicht so der ganz gute Erzieher bin, zumindest nicht, wenn es um andere Leute Kinder geht. Hat dann das Glück gehabt, dass ich an der Uni in Köln Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk als studentische Hilfskraft anfangen konnte. Bin da dann auch als Wissenschaftler noch eine ganze Zeit lang geblieben. Habe also seit Ende der 90er Jahre sowas wie Berufsbildung und Handwerk in mir aufgesogen. Habe nach der Station in Köln nach Berlin gewechselt zum Zentralverband des Deutschen Handwerks. Habe da Ausbildungsordnungen, den europäischen und den deutschen Qualifikationsrahmen mitgestalten dürfen, viel Handwerkspolitik erlebt, klassische Lobbyarbeit gemacht. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, zurück in den Nordwesten, in meine Heimatregion zu wechseln. Und von der Ersatzbank der Bundesliga beim ZDH als Spielführer in die Regionalliga zu wechseln. Und seitdem bin ich jetzt seit gut 9 Jahren hier Hauptgeschäftsführer in Kloppenburg. Die Kreishandwerkerschaft Kloppenburg hat 600 Mitgliedsbetriebe, ein großes Bildungszentrum, wo wir 2500 Auszubildende in der Überbetrieblichen pro Jahr ungefähr haben und nochmal so 1000 Leute in der Aus- und Weiterbildung neben der ÜDU und dann nochmal so 1000 Prüfungen im Jahr abhalten. Also das Thema Berufsbildung und Handwerk ist meine Botschaft und mein Warum, wenn du da auch noch so ein bisschen fragst, wer ist der Handwerksmacher? Warum ist jeden Tag die Antwort zu suchen auf die Frage, wie es mir gelingen kann, den Landkreis Kloppenburg als Handwerksregion auch weiterhin am Boomen zu halten.
Also ist die Bindung zum Handwerk tatsächlich auch eine ganz entscheidende Botschaft, die du mitverfolgst, das Handwerk aufrecht zu erhalten.
Definitiv. Also wir kommen heute ja nochmal auf das Thema Wertschätzung und ich will Leute davon überzeugen, dass das Handwerk mehr Wertschätzung verdient hat, als es heute in der Gesellschaft auch bekommt.
Jetzt bist du ja nicht zuletzt auch als Hauptgeschäftsführer hautnah an den Inhabern, an den Betriebsinhabern dran und erlebst auch tagtäglich ja, in welchen Rollen sie tatsächlich sind, welche Hüte die Inhaber aufhaben. Manchmal sind sie einfach Funktionäre tatsächlich, manchmal sind sie Nachfolger eines Betriebes, natürlich immer auch Familienmensch. Wo siehst du denn als Handwerksmacher oder auch als Hauptgeschäftsführer die täglichen Herausforderungen, mit denen Inhaber heute zu kämpfen haben?
Die sind sehr, sehr vielfältig. Du hast es gerade schon mal angedeutet, dass die Anspruchsgruppen, die auch auf einen einprasseln als Unternehmer. Wir machen dazu regelmäßig auch Abfragen, Umfragen, wo sehen die Unternehmer die größten Herausforderungen. Zurzeit ganz weit vorne das Thema Bürokratie, staatliche Bürokratie. Holger Schwannicke vom ZDH hat vor ein paar Monaten mal den Begriff des Bürokratie-Burnouts geprägt. Ich finde, der passt insbesondere unsere kleinen und mittelständischen Firmen nicht nur im Handwerk, auch in vielen anderen Bereichen erreichen da oder haben da vielleicht sogar schon eine Grenze überschritten, was die Belastung betrifft. Mhm. Der wirtschaftliche Wettbewerb trotz boomender Konjunktur wird auch im Handwerk immer größer. Du musst heute effizienter arbeiten, du musst deine Prozesse in den Griff kriegen, du musst mit steigenden Kosten beim Einkauf und so weiter umgehen können. Also der wirtschaftliche Druck ist immer noch hoch, trotz Konjunktur. Auch das ist ein Anspruch, mit dem man sich als Unternehmer auseinandersetzen muss. Zum wirtschaftlichen Wettbewerb zähle ich aber insbesondere auch ein Thema, was uns beide dann auch verbindet, nämlich Fachkräftemangel, Fachkräftebedarf. Wo kriege ich gute Leute her, die loyal zu meinem Unternehmen stehen, die die Kompetenzen mitbringen, die ich brauche? Wie kriege ich es aber auch hin, mich selber da entsprechend aufzustellen, dass ich die Leute binde und auch lange leistungsfähig im Unternehmen erhalte? Hm. Ich glaube, ein großes Thema, mit dem sich Unternehmer zurzeit auseinandersetzen müssen, ist das Unternehmerbild, was wir im Handwerk haben. Nicht nur im Handwerk, sondern insgesamt in der Gesellschaft haben. Wenn ich an die Diskussionen um Kevin Kühnert denke, wenn ich daran denke, dass wir jetzt hier in der lokalen Presse vor wenigen Tagen zum Thema Mindestausbildungsvergütung einen Redakteur haben, der sich traut, in einen Kommentar reinzuschreiben, einknicken vor den Ausbeutern, weil unsere Bundesbildungsministerin bestimmte Ausnahme- und Übergangsregelungen in dieses Gesetz vorgesehen hat, dann zeigt das einfach eine Haltung gegenüber dem Unternehmer insgesamt, die, ich glaube, in der sozialen Marktwirtschaft nicht gut ist und nicht angemessen ist und die aber einen Druck erzeugt auf die Personen auch, die da handeln, wo ich glaube, dass man wirklich auch viel Druck empfindet selber. Mhm. Und hinzu kommen natürlich, ich sag mal, die familiären Erwartungen. Wenn ich das vor 20 Jahren mit unseren Ehrenamtsträgern diskutiert habe, dann war das eine Selbstverständlichkeit, dass die in ihrem Unternehmen aktiv sind und die Familie lief so nebenher. Ich glaube, das ist ein Anspruch, den du heute nicht mehr unbedingt durchsetzen kannst. Selbst wenn du Unternehmerfrauen hast, wie die Fleischerin, die du jetzt vor wenigen Tagen hier interviewt hast. Auch da war ja klar, dass da familiäre Ansprüche dahinter stehen, die sie dann auch versucht in den Griff zu kriegen und durch gute Planung hinzubekommen. Und neben den familiären Ansprüchen kommen auch noch die eigenen Erwartungen. Also das, was man an sich selber setzt und wo man sagt, das muss ich erwarten und erfüllen, damit ich klarkomme. Mhm. Und dieses Konglomerat trifft dann auf solche Megatrends wie Digitalisierung, etc. Also ich glaube, vielfältigste Herausforderungen, die da bewerkstelligt werden müssen. Mhm.
Was glaubst du denn, warum Betriebsinhaber glauben, oder ja, warum scheitern sie? Warum glauben sie auch zu scheitern und einfach nicht zu genügen? Warum sind Inhaber nicht genug? Warum fühlen sie sich so ja unzufrieden in ihrer eigenen Rolle, in ihrer Funktion?
Ich glaube, weil es tatsächlich in dieser komplexen Welt, die ich da gerade versucht habe, auch ein Stück weit zu beschreiben, schwierig bis unmöglich ist, eine einfache Antwort zu finden.
Ja.
Und alle versuchen irgendwie eine einfache Antwort hinzubekommen und empfinden das dann als Scheitern, wenn sie die Antwort nicht finden oder zumindest nicht so finden, dass sie alle die Hüte, die sie auf dem Kopf haben und alle die Anspruchsgruppen, die sie da haben, dann auch begleiten oder beantworten können. Mhm. Dem einen oder anderen muss man dann auch mal auf die Füße treten und ich unterstelle den meisten, dass sie damit nicht so gut klarkommen, wenn sie dann eben auch mal nicht Harmonie, sondern Konflikt aushalten müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Insgesamt glaube ich, dass im Handwerk zumindest, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das in vielen anderen Teilen so ist, die meisten Unternehmer aber sich auch immer noch als Fachexperte verstehen. Mhm. Also für mich immer, ne, der Kfz-Unternehmer ist deshalb Kfzler geworden, weil er Bock hat, am Auto rumzuschrauben und nicht, weil er Lust hat, Rechnungen zu schreiben, sich um Personal zu kümmern, Arbeitssicherheitsanweisungen zu geben oder Ähnliches. Also er muss sich mit Themen auseinandersetzen, die nicht seinen eigenen ureigenen Interessen entsprechen. Und auch das empfinden, glaube ich, viele als Belastung, vielleicht auch zum Teil als Scheitern, weil sie dann vorgehalten kriegen, oh, da hast du aber jetzt die Mutterschutzgefährdungsbeurteilung noch nicht so ausgefüllt, wie wir das erwarten. Also ja, dieses Fachexpertentum, wo im Handwerk zumindest, glaube ich, viele Unternehmer ihre Motivation rausschöpfen. das dann dem Unternehmerbild auch ein Stück weit zuwiderläuft, weil als Unternehmer bist du dann eben vielleicht weniger in der Werkstatt, sondern mindestens genauso sehr im Büro gefordert. Und wenn du das dann eben von deiner Einstellung, von deinem inneren Halt, von deiner inneren Haltung, von deiner eigenen Wahrnehmung nicht hinbekommst, also von deinem Mindset, wenn man so will, nicht hinbekommst, dann führt das, glaube ich, zu diesem Empfinden zu scheitern oder zumindest den Ansprüchen nicht zu genügen.
Das Spannungsfeld ist einfach unfassbar groß, in dem sich Inhaber, Funktionäre in der Rolle einfach tatsächlich bewegen. Und du hast es so schön gesagt, viele fühlen sich in ihrer Fachidiotie, hätte ich fast gesagt, in ihrem Fachgebiet einfach absolut zu Hause. Und die Managementfunktionen, die es heute braucht, sind ja vielleicht nie angeeignet worden, waren nie Thema. Und mehr als je zuvor ist es heute so wichtig, einen Betrieb auch zu managen und nach vorne zu bringen und zu entwickeln. Welche Rolle spielt deiner Auffassung denn diese persönliche Einstellung, das innere Bewusstsein, sich selbst in dem Betrieb wahrzunehmen? Wie muss ein Mindset aufgestellt sein?
Ja, es ist genau wie du sagst, ne? Also unsere Handwerker trainieren ihre fachlichen Fähigkeiten, ne, da ist eine Selbstverständlichkeit, dass man zu der nächsten Weiterbildung geht, um die neue Technik zu lernen. Aber nur wenige setzen sich mit der Weiterentwicklung von Soft Skills, wenn man das mal so in dem Terminus zusammenfassen will, auseinander. Mhm. Und insofern ist auch die Frage, wie definieren Sie Erfolg? Was empfinden Sie als Misserfolg? Und ich glaube, dass das dann eben auch dazu gehört, zu sagen, Erfolg ist aus meiner Sicht nicht nur eine Frage, die sich um wirtschaftliche Kennzahlen dreht, sondern erfolgreich ist ein Unternehmen auch, wenn es zum Beispiel seine Mitarbeiter bindet, wenn es Mitarbeiter gewinnen kann heute. Es ist aber auch erfolgreich, wenn ich neben der finanziellen Sicherheit als Unternehmer sowas empfinde wie Gestaltungsmacht. Also ich glaube, das ist auch eine Motivation, die viele Unternehmer mitbringen, dass sie sagen, da kann ich mein eigenes Ding machen. Die soziale Anerkennung ist ein Thema, wo man sagt, daran misst sich Erfolg. Und Erfolg ist für mich deshalb so ein wichtiges Thema, um auf deine Frage zu kommen, weil ich glaube, dass Erfolg eben eine innere Haltung ist, das Erfolgsempfinden eine innere Haltung ist. Wenn ich mit meinen eigenen Ansprüchen, mit dem, was ich definiert habe, mit meinem Idealbild möglichst gut übereinstimme, dann empfinde ich auch Erfolg. Mhm. Und deshalb ist das Mindset, deshalb ist die innere Einstellung so wichtig, weil sie die Voraussetzung dafür ist, auch positiv unterwegs zu sein.
Jetzt schildern mir viele Unternehmer, viele Inhaber, dass sie dass der Betrieb ein Eigenleben führt und dass das Leben, was dieser Betrieb eben zeigt, gar nicht mehr so sehr zu dem eigenen Empfinden und dem eigenen Wollen passt, den Betrieb führen zu wollen. Also Soll und Ist weichen enorm voneinander ab. Hast du da ein Gefühl, woran das liegen könnte? Wie ist so deine Einschätzung? Welche Anker fehlen in dem Moment, um den Betrieb von Soll auch in den Ist-Zustand zu führen?
Ja, also ich glaube auch, dass da, wie gesagt, auch nochmal Rückgriff auf das, was ich vorhin gesagt habe, diese Komplexität in der Welt immer mehr dazu führt, dass man die Dinge auch wahrnimmt, wo man ein Defizit hat. Und insofern sind für mich die drei wesentlichen Ankerpunkte im Mindset eines erfolgreichen Unternehmers. Und das ist, ich sag mal, auch ein Stück weit empirisch. Ich habe da zwar keine wissenschaftliche Untersuchung zugemacht, aber die Gespräche, die ich mit unseren Ehrenamtsträgern, mit den Mitgliedern, mit den Innungsbetrieben, die wir auch versuchen zu gewinnen, führe, wenn ich in meinen Netzwerken unterwegs bin, dann glaube ich, dass das eine ist, der Kern ist, dass erfolgreiche Unternehmer sehr in sich selbst ruhen. Sie sind sehr bei sich, sie wissen, was sie wollen, sie haben auch eine Idee, wie sie da hinkommen, sie sind insofern sehr selbstbewusst. Und insofern ist Selbstbewusstsein, glaube ich, der erste Anker, den du mitbringen musst. Du musst mit dir selber klarkommen, mit dir selber im Reinen sein, wissen, wo deine Stärken und Schwächen sind. Deshalb Selbstbewusstsein nicht im Sinne von einem arroganten Auftreten, sondern wie gesagt, sich selber kennen. Wenn man das ein Stück weit dann aber als Unternehmer eben auch spiegelt und sagt, ich bin als Unternehmer jemand, der immer darauf angewiesen ist, mit anderen Menschen umzugehen, sind es Kunden, sind es Mitarbeiter, sind es Lieferanten, ist es die Behörde, mit der ich unterwegs bin, sind es die Mitarbeiter. Also ich bin immer darauf angewiesen, mit anderen umzugehen. Und insofern ist der zweite Anker für mich das Thema Wertschätzung.
Oh ja.
Wertschätzung dem anderen gegenüber. Das heißt nicht, dass ich immer mit allem einverstanden sein muss, was auf der gegenüberliegenden Seite passiert, aber dass ich immer erstmal davon ausgehe, eine positive Haltung jemandem gegenüber habe, der auf mich zukommt und ihm offen gegenübertrete. Zur Wertschätzung gehört dann sicherlich aber auch, Grenzen aufzuzeigen. Ne, das ist dann wieder auch so ein Stück weit dieses Zusammenspiel von Selbstbewusstsein und Wertschätzung dem anderen gegenüber. Und ein dritter Anker, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, den ich für mich auch persönlich, sage ich mal, jetzt als Anker deshalb ausgemacht habe, weil wir uns hier in der Kreishandwerkerschaft, immerhin auch ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, ungefähr 3 bis 4 Millionen Euro, je nachdem, was wir investieren an Jahresumsatz, also schon auch ein mittelständisches Unternehmen, den ich für mich persönlich einfach zunehmend entdeckt habe, auch aus einer, ja, durchaus einem Bewusstsein, dass ich da Defizite habe, nicht nur ich persönlich, sondern wir insgesamt hier im Hause. Und wir haben uns deshalb auf den Weg gemacht, das Thema weiterzuentwickeln, ist das Thema Resilienz. Also letztendlich so die innere Widerstandskraft, das Bewusstsein, wie gehe ich mit Rückschlägen, mit negativen Ereignissen um, nicht schönreden, sondern eine Haltung dazu finden, nach einem Rückschlag dann auch wieder aufzustehen, sich weiterzuentwickeln, an das Positive zu glauben, an eine Entwicklung zu glauben, die einem weiterhilft. Das sind also für mich die drei Anker: Selbstbewusstsein, Wertschätzung und Resilienz.
Also ganz dem Motto: hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weiter geht's.
Genau.
Könnte man tatsächlich
also, sozusagen. Das ist eine Haltung, glaube ich, die gerade als Unternehmer wichtig ist, weil ich kenne die wenigsten Laufbahnen von Unternehmern, die rein geradlinig nach oben gegangen sind. Wenn es zu schnell nach oben geht, dann habe ich schon die schlimmsten Abstürze erlebt. Also genau das, was du sagst, ne? Also hinfallen und dann aufstehen, das macht den erfolgreichen Unternehmer aus.
Und nicht liegen bleiben, sondern
genau.
Sich nicht unterkriegen zu lassen. Also zusammenfassend, deine drei Anker sind ein gesundes Selbstbewusstsein, die Wertschätzung und die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz am Ende des Tages. Ja, drei wesentliche Faktoren.
Genau. Und ich glaube, dass eben auch wieder auf das, was wir vorhin sagten, Unternehmer auch im Handwerk verstehen müssen, dass das wirklich drei Punkte sind, die man dann auch entwickeln kann, die nicht Gott gegeben sind und wo man sagt, da bin ich einmal mit ausgestattet und entweder ist es so oder ist es nicht so, sondern ich kann daran arbeiten, dass diese drei Punkte so zusammenspielen und sich so gegenseitig dann auch positiv befruchten, dass ich erfolgreich werde.
Ja, du sagst so schön, ich kann daran arbeiten, da ist Luft nach oben. Ich würde sogar vielleicht noch einen provokanten Schritt weitergehen und sagen, das sind die drei Punkte, an denen wir arbeiten müssen, um im Handwerk der Zukunft auch bestehen zu können. Wie stehst du dazu?
Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Unternehmer gibt, die für sich schon da eine sehr gute Aufstellung erreicht haben, wo man sagt, die haben vielleicht dann doch eher jetzt irgendwie ein Fachthema, mit dem sie sich gerade auseinandersetzen müssen. Aber klar ist, dass wir auch an dem Thema uns weiterentwickeln müssen. Ne? Ich bin jetzt kein ganz großer Freund von diesen Chakra-Seminaren und Motivationstrainern, die dann einem, weiß ich was, versprechen. Auch Selbstfindungsseminare um ihrer selber willen bin ich auch nicht so der ganz große Freund von. Aber genauso wenig bin ich ein Freund davon zu sagen, es reicht aus, wenn ich meine Fachexpertise habe. Ich glaube, um heute ein erfolgreicher Unternehmer sein zu müssen, musst du ein gutes Mindset haben. Aber ein gutes Mindset alleine reicht dann eben auch noch nicht aus, um erfolgreich zu sein, sondern du musst schon auch fachliche Qualitäten haben, du musst wirtschaftliche Qualitäten mitbringen, um Unternehmen führen zu können. Also das Mindset alleine hilft dann auch nicht, aber es ist eine, aus meiner Sicht, eine Grundbedingung, um überhaupt erfolgreich sein zu können.
Aus deiner Erfahrung heraus, gibt es da so 2, 3 Kriterien, die du auf jeden Fall einem Inhaber mit in die Hand geben würdest, in seine Box, Toolbox mitgeben würdest, mit denen er sofort, ja, mit der richtigen Einstellung, mit den richtigen Ankern den Betrieb führen kann? Hast du 3 Tipps?
Also letztendlich ergeben die sich aus diesen 3 Punkten, die ich vorhin gesagt habe. Das erste ist, lern dich selber kennen. Oh ja. Setz dich mit dir als Person auseinander. Schau wirklich auch vielleicht mal im stillen Kämmerlein für dich selber hin, setz dich hin und schreibst dir vielleicht auch auf, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, und sei da offen und ehrlich mit dir. Versuch nicht, dich selber zu, dir selber was in die Tasche zu lügen. Wenn du der Typ bist, der ab und zu aus der Haust fährt und der vielleicht unangemessen laut auf bestimmte Kritiken reagiert, dann schreib das auch mal hin und halt dir das vor Augen, dass du so jemand bist. Und wir machen im Betrieb so häufig SWOT-Analysen. Vielleicht müssen wir die auch mit unserer eigenen Person mal machen. Mhm. Das Instrument an sich halte ich für durchaus geeignet. Also einfach mal die vier Kästchen aufmalen und zeigen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Möglichkeiten und wo sind meine Gefährdungen, denen ich unterliege. Ich glaube, das kann jeder für sich machen. Ob man das dann gleich auch nach außen tragen muss, ist eine andere Frage. Erstmal geht es darum, sich selber gegenüber ehrlich zu sein. Das Zweite ist dann das Thema Wertschätzung. Tatsächlich an sich selber zu arbeiten in den Gesprächen, die man führt, vielleicht auch auf Basis dessen, was man in der Reflexion der eigenen Person rausgefunden hat, sich immer wieder vorzusagen und vorzunehmen, dem anderen offen gegenüberzutreten und eine Situation auch ein Stück weit zu reflektieren. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch in Gesprächen nicht so diesem Druck zu unterfallen, ständig reden zu müssen zum Beispiel oder ständig in irgendeiner Art und Weise aktiv zu sein, sondern dass man in einem Gespräch sich zurücknimmt, reflektiert, so eine Metaebene versucht einzunehmen, und wenn dann mal 1-2 Sekunden Ruhe oder Redepause ist, weil man gerade dabei ist zu überlegen, wie muss ich diese Aussage jetzt werten, oder auch ein Stück weit Ärger, den man im ersten Augenblick empfindet, runterzuschlucken und 2 Sekunden drüber nachzudenken, ob da vielleicht noch eine andere Wahrheitsebene dahinter liegen kann. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Also insofern der zweite Tipp, in Gesprächen sich Zeit nehmen, diese Gespräche auch jetzt nicht übertrieben, aber schon so zu analysieren, dass man Aussagen dann auch wertschätzend reflektiert. Und der dritte Punkt ist Resilienz. Also auch da, ich habe es vorhin angedeutet, wir selber hier als Institution, ich auch als Person, wir haben uns tatsächlich auf den Weg gemacht. Wir haben einen Trainer gefunden, mit dem wir 2 Tage hier eine Schulung gemacht haben zu dem Thema. Da gibt es gute Bücher für, wer also nicht gleich loslaufen will und sagen will, ich will mich in ein Seminar begeben. Erstmal mit der Frage auseinandersetzen, was ist Resilienz? Und auch dazu eine innere Haltung zu finden, wo man einfach akzeptiert, dass man sich um diese Themen kümmern darf und dass man nicht irgendwie jemand ist, der sich jetzt mit irgendwas Esoterischem und irgendwas auseinandersetzt, was einen als Person nicht stark macht, sondern dass das eben, wie du das ja vorhin auch beschrieben hast, heute dazugehört, diese Dinge weiterzuentwickeln, genauso wie man die fachlichen Kompetenzen als Kfz-Mechaniker, als Friseur oder wo auch immer weiterentwickeln muss.
Ja, spannend. Michael, solche Themen, die du jetzt benannt hast, die platzierst du ja auch immer wieder tatsächlich auch in deinem oder auf deinem Blog von Handwerksmacher. Wo können wir noch viel mehr von dir, von Handwerksmacher, finden?
Ja, wie du es gerade schon beschrieben hast, auf der Seite www.handwerksmacher.de, das ist mein Blog, da erscheinen alle 14 Tage, zurzeit ist das der Rhythmus, den ich versuche zu erhalten, Blogartikel rund um das Thema Handwerk. So, das ist die große Überschrift. Das Motto ist gemeinsam was bewegen mit Kopf, Herz und Handwerk. Da richte ich mich vor allen Dingen auch an Unternehmer, ein Stück weit auch an die Öffentlichkeit, die interessiert ist am Thema Handwerk, auch an Handwerksfunktionäre, die ihre eigene Institution wie Innungen, Kreishandwerkerschaften, Kammern weiterentwickeln wollen. Greift da verschiedene Themen auf, von Digitalisierung war ein Schwerpunkt, den wir gemacht haben, Führungskräfte oder ja Fachkräftesicherung als Führungsaufgabe war ein großer Block, der auch gut angekommen ist. Also da findet man alle 14 Tage spannende Artikel. Dann kann man mir auf Facebook entsprechend folgen. Da gibt's die Seite auch als Handwerksmacher. Bei Facebook eingeben, kommt man da gut hin. Dazu eine ergänzende Gruppe. Also die Plattform versuche ich auch zu bespielen. Da gehe ich auch immer wieder mal live und bringe entsprechende Videobeiträge dabei. Da ist vielleicht auch ganz spannend, ist für mich auch ein kleines Experimentierfeld, diese Situation. Also eine Motivation, den Handwerksmacher neben dem Job als Kreishandwerks Geschäftsführer zu machen, war, viele reden von sozialen Medien und den Aktivitäten, die man da auf den Weg bringen muss. Ich habe dann gesagt, ich muss einfach mal ausprobieren, ja, um unseren kleinen Unternehmen auch zu sagen, wie schwierig ist das, eine Facebook-Gruppe einzurichten, wie komplex ist das Thema Live-Videos. Mhm. Also wenn ich da nicht 100% abliefer, so wie die Profis das sich erwarten, das ist durchaus die Absicht, da zu lernen und nicht also zu machen und nicht nur abzuwarten, bis man dann irgendwie Perfektion erreicht hat. Mhm. Auf Instagram findet man den Handwerksmacher und die Kreishandwerkerschaft Kloppenburg findet man unter auf der Internetseite www.handwerk-kloppenburg.de, auch bei Facebook und auch bei Instagram. Wir haben, glaube ich, auch einen Twitter-Account, aber der ist, glaube ich, eher inaktiv.
Eine Frage zum Abschluss, Michael. Wie schafft es ein Hauptgeschäftsführer und Handwerksmacher selbst in diesem Spagat, nicht den Überblick zu verlieren? Wie hältst du dich resilient?
Ich habe ein tolles Ehrenamt hier in der Leitungsebene, eine großartige Unterstützung auf der Ehrenamtsseite, die mir diese Freiheiten ermöglichen. Ich bin jetzt seit 9 Jahren hier und arbeite seit 9 Jahren darauf hin, eine Kreishandwerkerschaft organisatorisch so aufzustellen, wie wir das auch als Berater ja häufig von unseren Unternehmern sagen, seh zu, dass du dich selber überflüssig machst. Da arbeite ich dran. Ich glaube noch nicht, dass wir das in 100% zu 100% erreicht haben, aber eben in ganz vielen Teilen, weil ich hier ein Top-Team im Hintergrund habe, die Verantwortung tragen wollen, die Verantwortung übernehmen wollen, die fachlich in vielen Bereichen deutlich besser sind als ich. Und insofern sind das auch da Freiheitsgrade, die ich mir erarbeitet habe. Die Familie spielt mit. Das ist auch ein wichtiges Thema, so dass ich versuche, mein Umfeld so zu gestalten. Und was mir, glaube ich, hilft dabei, ist tatsächlich auch, dass wir, ich habe es ja ganz zu Anfang gesagt, dass ich eine Vision habe, wo die Kreishandwerkerschaft hin will. Und diese Vision, diese Mission, die wir auch dahinter gelegt haben, von den Leuten, mit denen ich hier zusammenarbeite, bis hin eben auch zu meiner Familie mitgetragen wird. Mhm. Und alle sagen, das ist ein tolles Ziel, da wollen wir mit dran arbeiten. Und dann schauen die auch nicht mehr hin, wie in alten Zeiten, ob der Hauptgeschäftsführer jetzt hier 45 Stunden oder 50 Stunden im Haus sitzt. Dann fragen die auch nicht mehr so extrem nach, ist das jetzt eine Tätigkeit, die du als Hauptgeschäftsführer machst, die du als Kreistagsabgeordneter machst oder die du als Handwerksmacher machst. Da ist man dann auch transparent und kriegt das entsprechende Feedback. Also eine gute Organisation, ein gutes Mindset hilft dann dabei, das unter einen Hut zu bringen.
Tolle abschließende Worte. Also da gehst du ja wirklich als Botschafter, als Visionär, als Missionär und auch als tolles Vorbild für andere Unternehmer voraus. Michael, großartig. Vielen Dank für deinen Eindruck, wie wichtig es doch ist, die Einstellung einfach richtig zu positionieren, sich selbst vernünftig zu verankern und die 3 Punkte des Selbstbewusstseins, der Wertschätzung und der Resilienz wirklich auch in sich zu vereinen, um erfolgreich als Unternehmer zu sein. Michael, ich möchte mich ganz herzlich für dieses tolle Interview mit dir bedanken. Und ich freue mich, wenn wir noch viele weitere Schritte gemeinsam gehen. Danke.
Wir haben ja ein paar Ideen auch zusammen. Ich habe dir das ja vor ein paar Wochen schon mal angedroht. Ich gehe davon aus, dass du in naher Zukunft auch mal einen Gastbeitrag bei mir auf dem Blog veröffentlichst. Insofern freue ich mich auch darauf. Danke für das Interview. Es hat Spaß gemacht. Es hat vor allen Dingen auch Spaß gemacht, die anderen Interviewpartnerinnen, die du hattest, zu erleben, zu hören. Auch zum Teil mit Themen, mit denen ich mich ohne diese Reihe nicht auseinandergesetzt hätte. Also wenn ich an das Thema Styling denke. Leider habe ich eine Absage gekriegt von Frau Dietz. sie macht das bisher nur für Frauen.
Genau, ja, wir haben diese Woche wirklich spannende Interviewgäste gehabt. Alle die haben einen Beitrag dazu geleistet und sensibilisiert, welche Faktoren wir brauchen, um als Unternehmer erfolgreich zu sein. Und der kraftvolle, glanzvolle Auftritt ist natürlich im Außen zu sehen, aber bedeutet natürlich auch, sich nach innen aufzustellen. Also, in diesem Sinne endet mit dem heutigen Freitag unsere dreiteilige Videoserie, Interviewreihe. Michael, ganz herzlichen Dank an dich. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, auch an euch ein großartiges Dankeschön für euer Lauschen, für eure Inspiration. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch im Nachgang, nach Abschluss dieser Interviewreihe diese Woche weiterhin in Diskussion bleiben. Die Interviewreihe schließt von Handwerksmensch am 5. Juni. Dann haben wir noch zwei weitere Gäste im Interview, unter anderem Katharina Lüdemann-Schunk, die uns Einblicke geben wird, wie die Technik uns den Alltag erleichtern wird. Und Markus Kuffer, der Kuffer Fenster- und Türentechnik GmbH, wird uns Einblicke geben, wie leicht oder kinderleicht, vielleicht auch schwer, manchmal doch das Unternehmerdasein ist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen jetzt ein geniales Wochenende, ein grenzgeniales Wochenende, um Kraft und Muße für den Alltag zu finden. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir sagen tschüss, bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.